Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Barbara Schmidt-Matern am Mikrofon einen schönen guten Abend. Erstmals hat der Bundestag heute über die geplanten neuen Bundesregeln zur Pandemiebekämpfung debattiert und es ging zur Sache. Denn das neue ganze Gesetzesverfahren dauert viel zu lange, meint jedenfalls die Opposition.
Dass es nicht möglich war, sehr schnell in dieser Woche, von mir aus in 5 Nachtsitzungen, dieses Gesetz zu beschließen, damit es sehr schnell wenigstens das auf den Weg gebracht werden kann, da fehlt mir jedes Verständnis, meine Damen und Herren.
Ja, so geht es nicht nur Grünen-Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, sondern auch vielen IntensivmedizinerInnen, die angesichts knapper Betten und angesichts eines erschöpften Personals an ihre Grenzen kommen. Entsprechend hitzig also die erste Lesung der sogenannten Corona-Bundesnotbremse heute im Bundestag. Gleich unser erstes Thema. Außerdem beobachten wir natürlich den ungeklärten Machtkampf in CDU und CSU und wir gucken auf den Straßenverkehr. Wer weiterhin sicher im Auto sitzend Fußgängerinnen und Radfahrer gefährdet, bezahlt dafür künftig teuer. Alles zum neuen Bußgeldkatalog am Ende der Sendung. Im Hintergrund heute um 18.40 Uhr heißt es Bedingung oder Beiwerk, Umweltschutz und Menschenrechte im EU-Freihandelsabkommen. Eine Sendung von Kaspar Domen. Die Maßnahmen selbst, Kontaktbeschränkungen, geschlossene Läden, Schnelltests sind uns bereits vertraut. Sie sind längst schon in der Bund-Länder-Runde vereinbart worden, wurden dann aber nicht oder nur teilweise umgesetzt, um die Pandemie zu bekämpfen. Deswegen jetzt also eine neue bundesweite Rechtsgrundlage, nämlich ein erweitertes Infektionsschutzgesetz, über das der Bundestag heute zum ersten Mal beraten hat. Frank Kapellan meldet sich aus unserem Hauptstadtstudio.
Angela Merkel tippt auf ihrem Handy rum, geht zum Gesundheitsminister, zieht weiter zum CSU-Landesgruppenchef. Gesprächsbedarf. So wird das nichts mit dem Gesetz, hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einem Gutachten gerade erklärt, auch Geimpfte mit Grundrechtseingriffen zu belegen. Das gehe nicht mehr. Die Kanzlerin muss reagieren, aber erst einmal reden. Weit kommt sie nicht, als sie auf den umstrittensten Punkt des Gesetzes zu sprechen kommt und sich in letzter Sekunde korrigiert.
Nächtliche Ausgangsbeschränkungen.
Beschränkungen, nicht Sperren, der feine Unterschied, der ihr dennoch wenig hilft.
Ausgangsbeschränkungen sind keine neue Erfindung.
Aus AfD-Reihen prasselt eine Tirade von Zwischenrufen auf die Kanzlerin nieder. Es wird laut, immer wieder. Thorsten Frey, CDU, gegen Dietmar Bartsch, Linkspartei, der im Infektionsschutzgesetz eine Entmachtung des Bundestages sieht.
Das ist keine Stärkung des demokratischen Verfahrens, sondern eine Abrissbirne des Parlamentarismus.
Von der Abbruchbirne des Parlamentarismus zu sprechen. Mehr Parlamentarismus geht doch überhaupt nicht.
Für ihre Verhältnisse geradezu ruhig trägt zuvor die Fraktionsvorsitzende der stärksten Oppositionspartei, Alice Weidel, ihre Fundamentalkritik an Merkel vor.
Sie wollen mit diesem Gesetz den endlosen Bundeslockdown, obwohl 5 Monate Wellenbrecher-Lockdown mehr als genug gezeigt haben, dass dieses primitive Rezept überhaupt nicht funktioniert.
Die AfD-Abgeordnete spricht von autoritärem Ungeist im Kanzleramt, begründet das auch mit nächtlichen Ausgangssperren, die Merkel so erklärt.
Es geht darum, abendliche Besuchsbewegungen von einem Ort zum anderen zu reduzieren.
Unverhältnismäßig kontert der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, will nach Karlsruhe ziehen, sollte sich Merkel in diesem Punkt durchsetzen.
Der Schaden für das Vertrauen in die Pandemiepolitik insgesamt wäre immens, wenn Sie verfassungsrechtliche Bedenken nicht ernst nehmen.
Karl Lauterbach, Sozialdemokrat, für manch einen ein Schattengesundheitsminister, ist nah bei der Kanzlerin. Ausgangssperren sind kein Allheilmittel, aber ohne geht's doch nicht, versichert der Epidemiologe.
Wir brauchen Pragmatismus und keine gegenseitige Aufklärerei, was alles nicht funktioniert.
Zum Pragmatismus gehört für die Grüne Katrin Göring-Eckardt auch, die Schulen besser zu schützen. Schließungen erst ab einer 200er-Inzidenz für sie unverantwortlich.
Wechselunterricht bei über 100 geht nur mit Tests, geht nur in festen Gruppen und eigentlich auch nur mit Luftfiltern.
Auch die Tests erregen die Gemüter. Als Christdemokrat Thorsten Frey darüber spricht, reißt sich Jan Korte von der Linkspartei die Maske aus dem Gesicht, um seinen Frust hinauszuschreien. Parteifreund Klaus Ernst verlangt den Zwang zum Testen auch am Arbeitsplatz.
Warum schreiben Sie das nicht rein? Wissen Sie was? Ich kann es Ihnen sagen. Weil Sie den Unternehmerverbänden im Hintern hängen. Das ist die Tatsache. Das ist deshalb so schlimm, Herr Frey. Weil wir gleichzeitig, wenn man hier zum Einkaufen geht, da brauche ich einen Test, dass ich in ein Kaufhaus gehen kann. Aber Industrie, wo sich täglich 40 Millionen abhängig Beschäftigte tummeln, dort drücken Sie die Augen zu.
Das mit dem Einkaufen findet die Kanzlerin ohnehin nicht gut. Erst testen, dann kaufen. Über 100 ist damit Schluss, wenn es nach Merkel geht.
Hier eine Erleichterung zu suchen, hier ein Schlupfloch zu suchen. Wenn das den Betroffenen wirklich helfen würde, wäre ich sofort dabei.
Doch ausgerechnet Markus Söder, Ministerpräsident in Bayern, hält die Geschäfte geöffnet, stichelt FDP-Chef Christian Lindner.
Der Vorsitzende des Teams Vorsicht hat am 9. April beschlossen, dass zwischen der 100er und 200er Inzidenz Terminshopping mit Test möglich ist.
Ja, auch das Ringen um die Kanzlerkandidatur holt die Union hier und heute ein. Dietmar Bartsch von der Linken.
Das sind die schwersten Tage der Pandemie und Sie reden über Söder und Laschet.
Wegen der Kandidatenkür musste Angela Merkel ihren Impftermin verstreichen lassen. Heute hat sie ihn nachgeholt, sich impfen lassen mit AstraZeneca.
Frank Kapellan berichtete aus Berlin. Und der Bundesinnenminister hält übrigens die geplanten Ausgangsbeschränkungen für verfassungsgemäß. Das sagte der CSU-Politiker dem Spiegel-Magazin. Während hierzulande noch debattiert wird, gibt es hoffnungsfrohe Zeichen aus Italien. Dort kündigt die Regierung von Mario Draghi Öffnungen ab Ende dieses Monats an. Mehr von Jörg Seiselberg aus Rom.
Ab 26. April soll es in Italien wieder möglich sein, in Restaurants zu essen, allerdings nur im Außenbereich. Dies ist ein Kernpunkt der von der Regierung angekündigten Lockerungen. Es handele sich um ein verantwortbares Risiko, sagt Ministerpräsident Draghi. Die Infektionszahlen in Italien gehen seit mehr als zwei Wochen zurück, wenn auch nur langsam. Aktuell ist die 7-Tage-Inzidenz von 185 auf 182 gesunken, der RT-Wert zur Ansteckungsgeschwindigkeit auf 0,85 zurückgegangen. Angesichts dieser Werte appellierte Draghi, die Menschen müssten mit den Lockerungen verantwortungsvoll umgehen, die Abstandsregeln beispielsweise weiterhin strikt einhalten. Generell setzt Italien bei den geplanten Lockerungen vor allem darauf, wieder mehr Aktivitäten unter freiem Himmel zuzulassen. Daher sollen zum 26. April nicht nur die Außenbereiche von Bars und Restaurants geöffnet werden, sondern auch Open-Air-Kinos und Open-Air-Theater. Diese Öffnungen werden für sogenannte gelbe Regionen gelten, in denen das Infektionsgeschehen gering und die Situation in den Krankenhäusern gut ist. Die Einteilung in gelbe, orange und rote Zonen wird in Italien von der Regierung anhand von rund zwei Dutzend Kriterien vorgenommen. Ein Großteil der Regionen hofft, aufgrund zurückgehender Infektionszahlen Ende des Monats gelbe Zone zu sein und damit von den in Aussicht gestellten Lockerungen profitieren zu können.
Jörg Seiselberg aus Rom und wir blicken wieder ins Inland. Wie lange wollen sich Armin Laschet und Markus Söder noch Zeit lassen? Schon jetzt hat der Machtkampf der beiden Parteivorsitzenden um die Kanzlerkandidatur tiefe Wunden in CDU und CSU hinterlassen. Die gegenseitigen Kränkungen werden das Miteinander noch lange prägen. Bevor am Montag die Grünen bekannt geben, ob Annalena Baerbock oder Robert Habeck für das Kanzleramt antreten, wächst nun einmal mehr der Druck in der Union, einen eigenen Kandidaten zu präsentieren. Vor allem die Junge Union und die Bundestagsfraktion wollen endlich Ergebnisse sehen. Katharina Hamberger meldet sich.
Die Situation bei der Union scheint nach wie vor verfahren zu sein. Und je länger die Entscheidung, wer nun Kanzlerkandidat von CDU und CSU werden soll, offen ist, desto sichtbarer wird, welchen Schaden der unvorbereitete Wettbewerb in der Union hinterlassen könnte und wie blank die Nerven bei CDU und CSU in diesem Wahljahr teilweise liegen. So schien Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff gestern plötzlich die Seiten zu wechseln. Es gehe nicht um persönliche Sympathie, Vertrauen oder Charaktereigenschaften. Es helfe nichts, wenn jemand nach allgemeiner Überzeugung absolut kanzlerfähig sei, aber dieses Amt nicht erreiche, weil die Wählerinnen und Wähler ihn nicht ließen, ließ Haseloff sich vom Spiegel zitieren. Er hat dabei wohl auch die Landtagswahl in seinem Bundesland am 6. Juni im Blick. Einen Namen nannte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident nicht, aber die Umfragewerte. Sie sind das zentrale Argument des Söder-Lagers. Dabei ist Haseloff auch Mitglied des CDU-Präsidiums, das Gremium, das sich am Montag angeblich noch geschlossen hinter Laschet gestellt hat. Auch Tobias Hans, Ministerpräsident des Saarlandes, ist beratendes Mitglied des Präsidiums. Er schlägt aber nun auch ähnliche Töne wie Haseloff an. Umfrageergebnisse alleine sollten nicht im Vordergrund stehen, so Hans, aber sie geben schon einen wichtigen Hinweis darauf, wie man sich im Wahlkampf aufzustellen habe. Er habe den Beschluss des Parteipräsidiums nie so verstanden, dass es nur Armin Laschet werden könne, sagte Hans der Welt. Andere positionieren sich wiederum klar pro Laschet, unter anderem Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Für die Entscheidung könnten nicht Meinungsumfragen ausschlaggebend sein, sagte er dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Union könne ohne eine starke, vitale CDU schlecht Wahlen gewinnen. Die Volkspartei Union bedürfe der Einigkeit von CDU und CSU. Söder gefährde diese aber, meint Schäuble. Hier klingt an, welche Vorbehalte manche gegen den CSU-Chef haben. So sehen viele, vor allem in der Spitze der CDU, in ihm keinen Teamplayer. Von einem autoritären Regierungsstil in München wird gesprochen, von einem Parteichef, der die CSU ganz auf seine Person ausgerichtet habe, ähnlich wie Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz die ÖVP. Sein Stil ist jedoch für einige in der CDU mehr abschreckend als Vorbild. Auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende und Gesundheitsminister Jens Spahn stellte sich im Deutschlandfunk hinter Laschet.
Wir haben ihn im Januar zu unserem Vorsitzenden gewählt und jeder, der ihn da gewählt hat, wusste, dass er damit auch den Kanzlerkandidaten der CDU nominiert. Insofern wundere ich mich, dass jetzt einige sagen, man müsste erst mal horchen, was die CDU will. Was die CDU will, hat sie mit Armin Laschets Wahl zum Vorsitzenden entschieden. Und das haben die gewählten Führungsgremien der Partei, Präsidium und Bundesvorstand am Montag auch einmütig bekräftigt.
Von Seiten der CSU hingegen verteidigt man den eigenen Vorsitzenden gegen die Kritik aus der CDU, dass er sich nicht an das Gesagte halte und das Meinungsbild in den Gremien der CDU nicht als Meinungsbild der ganzen Partei anerkennt. Söder habe nicht gesagt,
wenn es die Mehrheit des Präsidiums oder des Parteivorstands möchte.
So Dorothee Beer, stellvertretende CSU-Vorsitzende im Deutschlandfunk. Sie spricht von Wortklauberei und verweist darauf, dass es aus der Breite der CDU und von CDU-Abgeordneten den Wunsch gegeben habe, über die K-Frage zu sprechen. Und das Votum aus der Fraktion sei eindeutig. Am Dienstag hatten sich in der Unionsfraktionssitzung fast 70 Abgeordnete zu Wort gemeldet, 2/3 von ihnen pro Söder. Wie repräsentativ dieses Bild ist, lässt sich kaum sagen. Für die Anhänger des CSU-Chefs spricht es aber eine klare Sprache, genau wie die Umfragen.
Wir müssen denjenigen nominieren, der die besten Aussichten hat.
So die christsoziale Beer. Einen Punkt gibt es jedoch, bei dem man sich in der Union weitgehend einig ist. Die Entscheidung soll nun schnell kommen. Sollten Laschet und Söder die K-Frage nicht bis zum Wochenende klären, gibt es Einzelne, die dann mit einer Abstimmung in der Fraktion drohen. Auch die Junge Union setzt den Parteivorsitzenden ein Ultimatum. Bis Samstag. Wenn man sie zwinge, sei die JU im Zweifel bereit, Verantwortung zu übernehmen und sich zu positionieren, so Tilman Kuban, der Vorsitzende der Jungen Union in der Bild-Zeitung.
Katharina Hamberger aus Berlin und wir blicken auf die Ostukraine. Dort gilt eigentlich eine Waffenruhe, die jedoch permanent gebrochen wird. Es gibt seit Tagen wieder Tote und Verletzte im Kriegsgebiet. In der Region kämpfen pro-russische Kräfte seit 7 Jahren gegen ukrainische Regierungstruppen, die die territoriale Unversehrtheit der Ukraine wiederherstellen wollen. Über diese angespannte Lage haben am Nachmittag Deutschland, Frankreich und die Ukraine beraten. Sabine Adler, Sie haben das Treffen von Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Staatspräsident Macron und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj beobachtet. Zunächst einmal die Frage, wie und in welchem Format haben sich die drei getroffen?
Also die beiden Männer, die beiden Präsidenten, Volodymyr Selenskyj und Emmanuel Macron, haben sich in Paris getroffen. Sie haben im Élysée zusammen Mittag gegessen. Und danach haben sie sich in einem Online-Treffen dann mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammengeschaltet. Und das heißt, dass dieses Gespräch unter 4 Augen mehr als 1,5 Stunden gedauert hat und es unmöglich gemacht hat, noch ein anderes Format, Gesprächsformat zwischendurch vor dieser Online-Schalte einzuplanen und einzuhalten.
Gab es denn konkrete Ergebnisse oder auch Fortschritte?
Also Präsident Volodymyr Selenskyj hat sich nach diesem Treffen geäußert vor der Presse. Und er hat relativ ausführlich erzählt, dass unter anderem zum Beispiel die Frage der NATO-Mitgliedschaft mit Bundeskanzlerin Merkel nicht diskutiert worden ist. In diesem Gespräch zu dritt sei es hauptsächlich um die Sicherheit in der Ostukraine gegangen. Dafür habe er aber umso ausführlicher mit Emmanuel Macron über die NATO-Mitgliedschaft diskutiert. Die Ukraine, so sagte Selenskyj, erfülle alle Anforderungen. Sie seien, die Ukrainer, Menschen der Worte. Und sie spürten auch die Unterstützung Frankreichs. Aber Frankreich alleine kann die Ukraine mit diesem Vorbeitrittsverfahren, also diesem Membership Action Plan, nicht helfen. Deshalb findet er das ganz besonders spannend, dass es im Juni einen NATO-Gipfel geben wird. Und er hofft, dass es dann Signale der Unterstützung von anderen Ländern geben wird. Und er sagte wörtlich, wir sind daran interessiert, ganz besonders daran, wer uns in der Frage der Membership, des Membership Action Plans unterstützen wird. Zelensky hat Macron auch einen Vertrag vorgeschlagen, in dem sich Frankreich zur Unterstützung der ukrainischen EU-Mitgliedschaft verpflichtet. Einen solchen Vertrag hat es offensichtlich mit Litauen gegeben. Macron hat darauf noch nicht geantwortet. Und Zelensky schlug auch von Paris aus wiederum Präsident Wladimir Putin ein Gipfeltreffen vor und Verhandlungen im Normandie-Format, das heißt also mit Deutschland und Frankreich an der Seite.
Frau Adler, lassen Sie uns auch noch auf Russland blicken, aber in einem ganz anderen Zusammenhang noch. Denn Moskau hat vor wenigen Minuten reagiert auf die neuen US-Sanktionen, die ja Joe Biden gestern bekannt gegeben hatte. Und zwar hat der Kreml die Ausweisung von 10 US-Diplomaten angekündigt als Reaktion auf diese Sanktionen. Wie ist dieser Gegenschritt jetzt zu beurteilen? Spitzt sich da das Verhältnis aufs Neue zu?
Also das war ein Schritt, der erwartet wurde, dass er jetzt so schnell kam, also da direkt am nächsten Tag, ein paar Stunden später. Das ist schon Ausdruck der angespannten Situation zwischen den beiden Ländern. Man muss sagen, dass die USA ja da sehr deutlich reagiert haben gestern. Die Reaktion eben auf die russischen Cyberattacken, die Einmischung in die Wahlen und auch die Situation auf der Krim, um nur einiges zu nennen, das hat Joe Biden eben sehr deutlich beantwortet. Auf der anderen Seite hat Russland sehr, sehr scharf reagiert. Es gab gleich gestern Abend darauf erste Reaktionen und auch auf die Solidarität der NATO-Staaten. Darüber war man ganz besonders empört in Moskau.
Sabine Adler, bis hierhin vielen Dank für diese Informationen. In der Tat hatte Joe Biden die Sanktionen gegen Russland verhängt, sich aber zugleich auch dafür ausgesprochen, den Konflikt mit Moskau nicht eskalieren zu lassen. Und wie das wiederum in Moskau ankommt, das berichtet uns Marta Wilczynski. Sie hat uns diesen Bericht überspielt, kurz bevor die Eilmeldung über die Ausweisung der 10 US-Diplomaten hier eintraf.
Biden hat Putin einen Grund gegeben, das Treffen abzusagen, titelt am Morgen die unabhängige Tageszeitung Nezavisimaya. Von Sanktionen für den Gipfel schreiben die Wedemosti auf nahezu jedem Titelblatt ein Bild des US-Präsidenten. So zahlreich die Stimmen zu den gestern beschlossenen US-Sanktionen, so einhellig fällt ihre Bewertung aus. Der wirtschaftliche Schaden der Sanktionen wird nicht groß sein, sagt Ivan Timofejew, Experte für Sanktionspolitik am staatlichen Moskauer Institut für internationale Beziehungen. Die US-Sanktionen richten sich konkret gegen 6 russische Technologiefirmen sowie 32 Personen und Organisationen. Außerdem wird US-Banken der Handel mit neuen russischen Staatsanleihen verboten. Halb so wild, meint der Sanktionsexperte, weil der Anteil ausländischer Investoren in diesem Bereich gerade einmal bei 20% läge. Aber politisch gesehen, so Timofejew, ist es sehr bemerkenswert, besonders vor dem Hintergrund der Einladung zum Gipfeltreffen. Biden zeigt, dass er auf diesem Gipfel aus einer Position der Stärke auftreten will, was eher ein Signal für die Öffentlichkeit in den USA ist, dass er nicht nachgibt und seine Haltung nicht abmildert. Dementsprechend fiel auch die Reaktion des russischen Außenministeriums aus. Sprecherin Maria Sacharowa erklärte gestern: In dem Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten bekundete Joe Biden Interesse an einer Normalisierung der russisch-amerikanischen Beziehungen. Aber die Handlungen seiner Regierung beweisen etwas anderes. Sie ist nicht bereit, sich mit der objektiven Realität einer multipolaren Welt abzufinden, die die amerikanische Hegemonie ausschließt, und setzen auf Sanktionsdruck und Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten. Eine Reaktion auf diese Sanktionen wird unvermeidlich sein. Es ist zu erwarten, dass Russland wie immer spiegelbildlich handelt und demnächst seinerseits US-Diplomaten ausweist sowie eine Reihe Sanktionen verhängt. Der US-Botschafter wurde bereits gestern unmittelbar nach Verhängung der Sanktionen einbestellt. Russische Politiker zeigen sich überrascht über den Kurs des US-Präsidenten und attestieren Biden Inkonsequenz. Der Politikexperte Dmitri Suslov aber kann keinen Widerspruch erkennen zwischen Sanktionen und der Einladung zu einem persönlichen Treffen.
Im Gegenteil. Bei seinem gestrigen Auftritt hat Biden den Schlüsselbegriff für den Gipfel, den er mit Russland veranstalten möchte, genannt. Deeskalierung. Also nicht die Verbesserung der Beziehungen, nicht der Aufbau von irgendeiner Partnerschaft, nicht die Bewältigung der Konfrontation, sondern die Deeskalierung. Das Ziel des Gipfels ist also, einen bestimmten Rahmen der aktuellen Konfrontation festzulegen, sie steuerbar zu machen, damit sie auch steuerbar bleibt. Tatsächlich scheint dies der kleinste gemeinsame Nenner zu sein, auf den sich die Präsidenten Russlands und der USA doch einigen könnten. Denn von einer Deeskalierung habe auch Präsident Putin gesprochen, hieß es heute aus dem Kreml. Einige Vorschläge der Präsidenten stimmten überein, die Option eines Treffens werde nun geprüft. Die Sanktionspolitik der USA aber bleibe, laut Kreml-Sprecher, inakzeptabel.
Informationen von Marta Wilczynski aus Moskau. Wir wechseln von dort in die Vereinigten Staaten. Adam Toledo war 13 Jahre alt, als er Ende März in Chicago durch Schüsse aus einer Polizeiwaffe starb. Heute wurden dazu Videoaufnahmen veröffentlicht, mitten in einer Zeit, in der die USA ohnehin aufgewühlt sind, angesichts der immer wieder dokumentierten Polizeigewalt. Aus Washington meldet sich Jule Keppel.
Die Aufnahme der Körperkamera eines Polizisten zeigt, wie der 13-jährige Adam Toledo in Chicago gestorben ist, durch den Schuss aus der Polizeiwaffe. Hey, show me your f***ing head. Stop it. Stop it. Zu sehen ist, wie ein Polizist den Teenager nachts durch eine Gasse verfolgt. Er stellt ihn. Der Junge hat etwas in der Hand, was eine Waffe sein könnte. Doch als er sich zum Polizisten umdreht und die Arme hebt, hat er nichts in der Hand. Der Polizist tötet ihn mit einem Schuss in die Brust. Das alles spielt sich innerhalb weniger Sekunden ab. Das Polizeivideo zeigt ebenfalls eine Waffe auf dem Boden hinter dem Zaun, vor dem Adam Toledo erschossen wurde.
If he had a gun, he tossed it. The officer said, "Show me your hands." He complied. He turned around.
Wenn er eine Waffe hatte, hat er sie weggeworfen. Der Beamte sagte, "Zeigen Sie mir Ihre Hände." Er gehorchte, er drehte sich um, sagte die Anwältin der Familie. Die veröffentlichten Kamerabilder dokumentieren einen Polizeieinsatz Ende März in einem Viertel von Chicago, in dem überwiegend Latinos und Schwarze leben. Die Polizei kam, weil dort Schüsse gefallen sein sollen. Die Einsatzkräfte entdeckten einen 21-jährigen und den 13-jährigen Adam.
No parent should ever have a video broadcast widely of their child's.
Kein Elternteil sollte jemals ein Video haben, das die letzten Momente seines Kindes im Fernsehen zeigt, sagte die Bürgermeisterin von Chicago, Lori Lightfoot. Und sie ergänzte ergriffen, Eltern sollten gar nicht erst in die schreckliche Situation gebracht werden, ihr Kind zu verlieren.
Much less be placed in a terrible situation. Of losing their child in the first place.
Der Tod des Teenagers soll unabhängig untersucht werden. Der Polizist, der den Schuss abgefeuert hat, wurde für 30 Tage in den Innendienst versetzt. Er arbeitete seit 2015 für die Polizei in Chicago. Davor war er beim Militär. Die Bürgermeisterin warnte, dass die konkrete Situation noch nicht abschließend zu beurteilen sei.
I urge.
Ich bitte jeden Bürger, der die Stadt liebt, zu warten, bis wir alle Fakten gehört haben. Bisher gab es eine ruhige Demonstration am Abend. Seit mehreren Nächten wird in Minneapolis gegen Polizeigewalt protestiert. In der Stadt läuft der Gerichtsprozess nach dem Tod von George Floyd. Ende vergangener Woche ist im Vorort ein junger schwarzer Mann von einer Polizistin bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Er war 20 Jahre alt.
Jule Keppel berichtete. Seit vergangenem Jahr ist in Hongkong ein sogenanntes Sicherheitsgesetz in Kraft. Für viele, nicht nur im Westen, klingt das wie Hohn, denn dieses Gesetz dient als Grundlage, um Oppositionelle in Hongkong hinter Schloss und Riegel zu bringen. Heute traf es den Medienunternehmer Jimmy Lai und einige andere Aktivistinnen der Demokratiebewegung. Sie alle fürchten den wachsenden Einfluss Pekings in der ehemals britischen Kronkolonie. Von dort Ruth Kirchner.
5 der 9 Angeklagten müssen ins Gefängnis, darunter der bekannte Medienunternehmer und Multimillionär Jimmy Lai. Der 72-Jährige erhielt eine Haftstrafe von 1 Jahr. Andere müssen für 8 bis 18 Monate ins Gefängnis. 4 Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt, darunter die für Martin Lee, den 82-jährigen Vater der Hongkonger Demokratiebewegung. Das Gericht hatte die Angeklagten bereits Anfang des Monats für schuldig befunden, eine nicht genehmigte Großdemonstration im August 2019 organisiert und daran teilgenommen zu haben. An dem friedlichen Protestmarsch für mehr Demokratie hatten schätzungsweise 1,7 Millionen Menschen in Hongkong teilgenommen. Es war eine der größten Demonstrationen in der Geschichte der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Medienunternehmer Lai muss sich auch noch in weiteren Verfahren vor Gericht verantworten. Ein weiteres Urteil wird noch heute erwartet. Ihm werden außerdem Verstöße gegen das sogenannte nationale Sicherheitsgesetz vorgeworfen. Im schlimmsten Fall droht ihm dafür eine lebenslange Haftstrafe. Das nationale Sicherheitsgesetz, das die Regierung in Peking letztes Jahr für Hongkong erlassen hat, erlaubt ein hartes Vorgehen gegen die Demokratiebewegung.
Es war Ruth Kirchner aus Shanghai und wir gehen zurück ins Inland. Der Anschlag von Halle war einer der gravierendsten antisemitischen Attentate der deutschen Nachkriegsgeschichte. Heute hat ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Polizeiarbeit bei dem Anschlag seinen Bericht vorgelegt und fehlende Notrufkapazitäten sowie Probleme bei der Weitergabe von Informationen ausgemacht. Aus Halle Stefan Bringezu.
Eine der zentralen Fragen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Magdeburg ist die, ob die Polizei am 9. Oktober 2019, als der schwer bewaffnete Attentäter versuchte, in die Hallische Synagoge einzudringen, richtig gehandelt hat oder ob ein mögliches Fehlverhalten der Beamten vorlag. Der Abschlussbericht, der heute coronabedingt per Online-Stream vorgestellt wurde, kommt zu dem Schluss, dass der Anschlag selbst kaum vorhersehbar gewesen ist und die Polizei grundsätzlich richtig gehandelt hat. Doch es gibt einige Dinge, die dringend verbessert werden müssen, so der Vorsitzende des Ausschusses Sebastian Striegel.
Erstens, der Schutz der Synagoge ist nicht in irgendeiner Form abgesenkt worden, aber wir werden an der Frage zu arbeiten haben, dass zukünftig Gefährdungseinstufungen besser werden, dass auch das subjektive Gefühl von Menschen, die sich bedroht fühlen, dort einbezogen wird und dass auch internationale Entwicklungen einbezogen werden.
Zudem wurde im Abschlussbericht deutlich, dass die Polizei an ihrem Notrufmanagement arbeiten muss und dass der Umgang mit digitalen Medien der Verbesserung bedarf. Denn der Attentäter von Halle hatte seine Tat bekanntlich live im Netz gestreamt. Darauf waren die Beamten nur unzureichend vorbereitet. Am allerwichtigsten aber ist, so Sebastian Striegel, der Umgang mit den Opfern und Hinterbliebenen. Hier besteht Handlungsbedarf, denn die hatten immer wieder heftige Kritik an der Polizeiarbeit geübt.
Die Polizei hat am Anschlagstag gegenüber den Betroffenen nicht optimal agiert. Betroffene haben sich alleingelassen gefühlt, sind nicht gut behandelt worden und dort braucht es strukturelle Veränderungen. Wir plädieren dafür, die psychosoziale Notfallversorgung deutlich stärker an die Polizei zu binden, damit Betroffene solch schwerer Straf- und Gewalttaten unmittelbar Hilfe bekommen können, bevor dann an weitere Strukturen abgegeben wird.
Eine der Betroffenen ist etwa Christina Feist. Die Jüdin hat den Anschlag auf die Hallische Synagoge selbst miterlebt und sowohl als Zeugin im Prozess gegen den Attentäter als auch vor dem Untersuchungsausschuss in Magdeburg ausgesagt. Und das war alles andere als leicht.
Ich finde es trotzdem sehr gut und sehr richtig und sehr wichtig, dass wir oder dass ich in diesem Untersuchungsausschuss sprechen konnten. Gleichzeitig finde ich es auch enorm irritierend, wie sich manche dieser Abgeordneten dann verhalten. Die beiden Abgeordneten der AfD haben mir die ganze Zeit relativ offensichtlich durch relativ laute Geräusche, Essen, Trinken und so weiter, ziemlich deutlich vermittelt, dass sie auch kein Interesse an mir haben. Und nicht nur das, einer der beiden hat mich auch noch unterbrochen und hat meine Kritik, meine Vorwürfe an die Polizei entschieden zurückgewiesen. Auf welcher Basis er das macht, weiß ich nicht, weil er war beim Attentat nicht dabei und ich schon.
Der Anschlag von Halle hat bei den Opfern und Hinterbliebenen körperliche und seelische Wunden hinterlassen. Und die nach wie vor bestehende Kritik an der unsensiblen Polizeiarbeit kann auch der Abschlussbericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses nicht ganz ausräumen.
Stefan Bringezu berichtete. Nach monatelangem Tauziehen haben sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern überraschend auf einen neuen Bußgeldkatalog geeinigt. Fast ein Jahr hat sich das nun hingezogen, ein Jahr, in dem ziemlich gestritten wurde um diesen neuen Katalog. Die wichtigste Änderung nun, wer künftig Radwege zuparkt oder durch Ortschaften rast, muss zahlen und zwar sehr viel mehr als bisher. Gabriele Intemann berichtet.
Verkehrsverstöße werden für Autofahrer künftig deutlich teurer. Bund und Länder haben ihren Streit über die Novelle der Straßenverkehrsordnung beigelegt und sich auf einen neuen Bußgeldkatalog geeinigt. Ein Riesendurchbruch, lobte Bundesverkehrsminister Scheuer. Alle hätten sich bewegt und am Ende einstimmig einen fairen Kompromiss beschlossen. Aus seiner Sicht entscheidend, die ursprünglich geplanten Fahrverbote für zu schnelles Fahren sind vom Tisch. Dafür allerdings werden Bußgelder zum Teil deutlich angehoben und auch neue Tatbestände eingeführt. Wer bei einem Stau keine Rettungsgasse bildet oder sie für sich selbst nutzt, soll zwischen 200 und 320 Euro Bußgeld zahlen und muss mit einem Monat Fahrverbot rechnen. Teurer wird es auch für Autofahrer, die den Radweg zuparken. Die Novelle der Straßenverkehrsordnung war bereits vor einem Jahr beschlossen worden. Sie sollte vor allem Radfahrer besser schützen. Wegen eines Formfehlers war sie aber bereits wenige Wochen nach Inkrafttreten wieder außer Kraft gesetzt worden. Im Bundesrat hatten sich die Länder nicht einigen können. Jetzt soll die Einigung nach Angaben von Bundesverkehrsminister Scheuer in der September-Sitzung im Bundesrat behandelt werden und dann so schnell wie möglich in Kraft treten.
Und das waren die Informationen am Abend. Auf Wiedersehen, sagt Barbara Schmidt-Matern.